Wir beide waren ja kaum getrennt. Zwischen uns lag nur eine Nacht.
Stimmt.
Gestern Abend saßen wir beide noch bei der Lit Cologne, bei dem großen Literaturfestival in Köln, und haben unseren Podcast gemacht, öffentlich, zum Thema Familie.
In der Flora.
In der Flora, 750 Leute oder so.
750.000 waren da gefühlt.
Es macht total Spaß, kann ich aber jetzt schon sagen.
Und wenn ihr nicht dabei wart unter diesen 750.000, gar kein Problem. Ich setze mich jetzt flugs an den Schnitt dieser Folge und dann hört ihr sie kommenden Dienstag. Und heute widmen wir uns erstmal dem Thema Schuld, wozu mir einfällt, dass Christine schuld daran ist, dass ich hier pappsatt sitze, weil sie heute das Catering hier macht. Da wechseln wir uns ja immer ab. Und ich hatte gerade ein richtig leckeres Käsebrot und eine halbe Zimtschnecke, die so lecker
die war.
Die war
mega mäßig. Also
liegt mir dezent schwer im Magen. Ja. Also gucken wir mal, was das mit dieser Folge macht. Zwei Seiten.
Der Podcast über Bücher mit Mona Amesian
und Christine Westermann. Christine, wenn dich jemand vor ein leeres Blatt setzt, dir einen Stift in die Hand gibt und sagt, mal, mal Schuld, was würdest du malen?
Was für eine Frage? Spontan Kreis.
Okay, warum?
Ich glaube, weil Schuld so allumfassend ist. Ich mag den Begriff Schuld nicht so. Ich würde eher Verantwortung nehmen. Ich glaube, ich bin da so ein bisschen durch meinen Mann inspiriert, der auch Coaching macht und der immer, wenn ich sage, oh Mann, dieser Idiot, da ist dieser Idiot dran schuld oder so, dann guckt er immer so ein bisschen schräg und dann weiß ich, ich hätte besser Verantwortung gesagt.
Ah.
Und ich glaube, das ist auch richtig, weil man, wenn man Verantwortung sagt, trägt man auch nicht so schwer dran, finde ich. Also der andere, den man bezichtigt. Ich finde, Verantwortung ist ein schönes Wort und Schuld ist so ein altes, ist so ein böses Wort. Das hat so, aber ist interessant, warum ich Kreis sage. Ich kann's
dir
ehrlich,
das finde ich auch interessant.
Was würdest du malen?
Ich hatte jetzt natürlich auch länger Zeit, drüber nachzudenken. Ich dachte erst an ein Monster, das sozusagen auf dem Rücken von so einem, ich könnte ein Strichmännchen malen, dann würde ich so ein Monster, was auf dem Rücken sitzt, malen, weil ich finde, wenn man Schuld fühlt, dann ist das, wie du sagst, und deswegen passt Kreis eigentlich auch ein allumfassendes Gefühl, also es ist so übermächtig in einem, man kann es
in
nicht
einem.
Weg
Vielleicht deswegen,
schieben.
Deswegen Kreis, weil geschlossen, weil du es in dir hast.
Mhm.
Also ich habe überhaupt keine Sekunde jetzt über irgendwie Figuren oder so nachgedacht, sondern ich habe wirklich abstrakt. Das ist spannend. Schade, dass kein Therapeut hier ist, der das erklärt.
Ich fand gerade schön, als du gesagt hast, mein Mann Jochen macht auch Coaching, weil dann habe ich mich gefühlt, als würdest du mich mit dem auch einschließen, als wären wir auch in einer Coaching-Session hier. Mal doch mal bitte, was denkst du beim Wort Schuld? Ich habe das meinen Mann gestern gefragt und der hat gesagt, ohne nachzudenken, auch ohne, dass ich ihm gesagt habe, was ich malen würde, er würde ein Strichmännchen malen mit einem Berg auf dem Kopf. Also
oh,
als würde der Berg so runterdrücken. Und das
deckt sich
ja so ein bisschen mit diesem Monster, was so auf einem sitzt. Und das zeigt ja schon ganz gut, dass es offensichtlich da bei uns allen dreien irgendwie eine Gemeinsamkeit gibt, nämlich dass wir Schuld als sowas Riesiges empfinden. Und ich weiß noch, als wir überlegt haben, welches Thema wir hier machen, habe ich dir eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, hey, sollen wir Schuld nicht nochmal schieben? Das kommt mir so nah an Wut vor, weil das auch so ein großes negatives Gefühl ist. Und dann hast du ein kleines Plädoyer für die Schuld gehalten und hast sowas geschrieben wie, für dich ist das was sehr Leises und sehr, ich weiß nicht, ob du sanft geschrieben hast, aber so. Und da wollte ich nochmal nachfragen, weil das habe ich gelesen, habe gedacht, okay, auf jeden Fall, wir machen Schuld, weil anscheinend empfinde ich Schuld ganz anders. Wie hast du das gemeint?
Ich glaube, dass Wut ein lautes Gefühl ist, was sich gegen jemanden richtet. Und Schuld ist, was du ganz leise, glaube ich, in dir spürst. Also wenn ich an Schuld denke, denke ich an mich und ich denke nicht an jemanden, der in meiner Schuld steht. Oder der mir was schuldig ist, sondern ich denke eher, dass ich Schuld, es gibt ja allein die deutsche Sprache, also Schuld auf mich geladen habe. Ne? Das ist eher was mich betrifft und womit ich jemand anderem wehgetan habe. Also Schuld bleibt eigentlich ganz bei mir.
Ist das ein Gefühl, was sehr präsent war und ist in deinem Leben? Weil ich glaube oder habe beobachtet, dass es Menschen gibt, die sich sehr, sehr schnell schuldig fühlen. Ich habe eine Person in meinem Bekanntenkreis, die lebt quasi in Schuld. Bei jedem kleinen Detail in ihrem Leben lädt sie Schuld auf sich und weiß das auch und arbeitet da auch dran. Und dann gibt es ja andere, die lügen und betrügen und klauen und töten Menschen sogar und spüren immer noch keine Schuld. Wie sehr schnell fühlst du dich schuldig für Dinge, würdest du sagen?
So ist es eine gute Frage. Also so, ich wollte eben sagen, nein, ich spüre eigentlich generell wenig Schuld. Und wenn ich das höre, denke ich dauernd. Also wenn ich bei Kleinigkeiten, wenn ich irgendwie heute, als ich die Zimtschnecken gekauft habe, habe ich auch noch Käsebrötchen schmieren lassen. Und da mussten 2-3 Leute warten, die einfach nur Kürbiskern wollten. Und da habe ich mich, wenn du so willst, weiß ich nicht, ob ich mich schuldig gefühlt. Ich habe mich verantwortlich dafür gefühlt, dass die Zeit verlieren. Und ich habe mich so in ihre Rolle versetzt und habe gedacht, ich wäre jetzt still wütend, denke, oh nee, die Alte muss die sich jetzt um 9:30 Käsebrötchen schmieren.
So. Also ihre Kack-Podcast-Aufzeichnung, mein Gott.
Ja, genau, so, also bei solchen Sachen. Also, aber es ist eher, ich fühle mich oft verantwortlich dafür, dass es Menschen gut geht. Und wenn ich zum Beispiel in einem Restaurant sitze und jemand hat den Platz am Klo, also du bist mit Freunden und 6er-Tisch und dann sage ich immer, wollen wir tauschen oder so? Weil ich fühle mich dann, schuldig ist so ein Grund, dass ich denke, hättest du mal gewartet, bis sie alle hinsetzen, weil mir macht es nichts aus, am Klo zu sitzen. Und Jochen ist mittlerweile so weit, dass er, wenn wir beide irgendwo alleine hingehen, dann bleibt er stehen und sagt, such dir mal jetzt einen Platz aus, wenn du willst. Und wenn ich am Klo sitze, dann sagt er, komm, lass uns Platz tauschen. Wo es dann so einen kleinen Krach gibt, weil ich sage, nein, ich bleibe jetzt hier sitzen, weil ich nicht dieses so. Also ich fühle mich verantwortlich dafür, dass es anderen gut geht. Das ist eine Macke, an der arbeite ich. Und fühle mich dann schuldig, wenn ich in so einer Gruppe, also wenn wir was organisieren, einen Ausflug oder so, und ich sehe nicht in 1000 glückliche Gesichter, denke ich, oh nee, alles schiefgelaufen, ja, und du bist schuld.
Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt wirklich rüberkomme wie jemand, der dich hier coacht, aber kannst du dir erklären, woher das kommt?
Nee.
Hattest du das schon immer?
Ja, ich habe mich schon immer verantwortet, also vor allen Dingen für meine Geschwister. Und ich weiß, dass es mir besser geht als meinen Geschwistern. Und auch das macht mir Schuldgefühle. Und dann versuche ich, das auszugleichen oder so. Und dann hat es eine Weile oder sagen wir mal besser sehr lange gebraucht, bis ich begriffen habe, das ist ihr Leben und das ist mein Leben. Und sie sind für ihr Leben verantwortlich und nicht die große Schwester ist verantwortlich. Und das ist jetzt ein weites Feld, aber das ist was ich mühsam habe lernen müssen. Wie ist es bei dir?
Ja, ich finde es total spannend, weil ich das für mich jetzt gar nicht einschätzen konnte, wo ich da auf dieser Range liege. Ich hätte mich jetzt so als normal in dem Bereich irgendwie einsortiert, habe mich aber gerade im Hinblick auf diese eben erwähnte Bekannte so sehr mal damit beschäftigt, warum manche Menschen das mehr haben als andere und sich schuldiger fühlen als andere, also schneller schuldig fühlen oder verantwortlich für bestimmte Situationen. Und da habe ich einen Text gelesen, ich glaube, es war ein Interview mit einer Psychologin, die gesagt hat, dass es bestimmte Personengruppen gibt, die einfach schneller Schuldgefühle bekommen als andere und denen man auch schneller Schuldgefühle machen kann. Das sind zum einen Kinder, weil bei denen wird ihr ganzer moralischer Kompass, auf den so eine Schuld- und Nicht-Schuld-Frage ja aufbaut, das wird da gerade erstmal noch alles gegründet und ausgebildet. Das sind besonders liebevolle Menschen, die immer eher an andere denken als an sich selbst. Das sind besonders perfektionistische Menschen, die sich selbst keine Fehler zugestehen. Und Menschen mit einem gewissen Grad an Minderwertigkeitsgefühlen, weil sie sich selber immer per se erstmal für schlecht halten. Und es fände ich total interessant, was das alles dann mit so einem Faktor wie Schuldgefühlen zu tun hat. Und ich habe so ein bisschen, ich habe nach einem Beispiel gesucht, in dem ich das mal ganz doll gespürt habe in meinem Leben und habe da relativ weit zurückgedacht, beziehungsweise das ist mir sofort eingefallen. Ich bin mit 13 oder 14 Jahren bin ich mal in die Situation gekommen, dass ich auf ein Kind aufpassen sollte. Ich verfremde es jetzt ein bisschen, dass man es nicht so sehr nachvollziehen kann, wer das war. Aber ich war alleine mit einem Kind und das Kind war gerade so, dass es sich an so Dingen hochziehen konnte. Und die Mutter hat gesagt, hab du mal kurz ein Auge drauf, ich bin kurz in der Küche. Und dann, weil ich noch selber so jung war, ich hatte noch nie Berührungspunkte mit so Kindern, ich wusste nicht, was die können oder nicht, war ich unachtsam oder, ne, würde ich jetzt im Nachhinein ein bisschen relativieren. Das Kind ist auf jeden Fall sich irgendwo hochgezogen, ist hingefallen, mit dem Kopf auf den Boden aufgeschlagen, hat angefangen zu schreien wie am Spieß. Die Mutter kam, hat das hochgehoben und dann hat sich das Kind in hohem Bogen übergeben. Und ich saß da und war richtig voller Schockstarre und die Mutter hat immer gesagt, was ist passiert, was ist passiert? Und es kam nichts raus und ich saß da und gesagt, ich weiß es nicht. Und habe mich danach wochenlang so schuldig gefühlt, weil in meinem Kopf war die Aufgabe, du passt aufs Kind auf. Und anscheinend habe ich es nicht richtig gemacht, weil das Kind ist hingefallen. Ich habe gedacht, das hat irgendwelche Schäden bis ans Lebensende und ganz, ganz viele Jahre, mittlerweile hat sich das verwachsen, aber ganz viele Jahre hatte ich Probleme damit, auf Kinder aufzupassen oder Kinder hochzunehmen, weil ich einfach Angst vor diesem Schuldgefühl wieder hatte. Natürlich auch um die Kinder, aber auch, weil ich dieses Schuldgefühl so schlimm fand, dass ich dachte, das will ich nie wieder fühlen. Und heute weiß ich natürlich, selbst die allerbeste Aufpasserin der Welt kann nicht verhindern, dass sich ein Kind mal wehtut. Man hat mich vielleicht auch da einfach unvorsichtig mit allein gelassen und ich konnte es einfach nicht verhindern. Das Kind ist mittlerweile ein sehr toller Teenager und hat keine Schäden davon getragen. Aber so, das fand ich ein ganz gutes Beispiel dafür auch, was dann Angst vor einer wiederkehrenden Schuld ja, mit einem macht.
Mir ist, als ich drüber nachgedacht habe, worüber wir reden, wenn wir über Schuld reden, ist mir das Vaterunser eingefallen. Und da gibt es ja diese Passage und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Mhm. Kannst du eigentlich das Vaterunser?
Ja.
Ja, mhm. Okay. Und das fand ich, also dieses Vergeben können. Und man sagt das so leicht hin.
Das ist mir aufgefallen bei der Vorbereitung auf diese Folge, das Wort entschuldigen. Ich habe das Wort noch nie im Wortsinn entschuldigen, weil man denkt.
Freisprechen.
Genau. Man denkt halt bei entschuldigen immer, das tue ich, um jemand anderem was Gutes zu tun. Aber eigentlich ist entschuldigen im Wortsinn, ich befreie mich ganz egoistisch, indem ich mich bei dir entschuldige von meiner Schuld.
Das ist toll, da habe ich gar nicht drauf gekommen.
Absurd, ne?
Super, aber ein tolles Beispiel.
Entschuldigen.
Absolut.
Bist du gut im Entschuldigen?
Ja, ich kann also nach Wutausbrüchen kann ich mich immer gut entschuldigen. Ich entschuldige mich für jeden Scheiß. Ja, ich entschuldige mich, wenn ich eine Mail zu spät schreibe und so. Und dann denke ich immer, ich schreibe jetzt nicht sorry, weil sorry ist so, ach, das ist so leicht hin, mir tut's ja wirklich richtig leid. Und dann sitze ich schon mal 2 Minuten da vor so einer Mail und denke, was wäre jetzt eine besonders beeindruckende Art der Entschuldigung.
Ne? Aber gerade dieses E-Mail und auch WhatsApp, du hast kein WhatsApp, ne? Das ist sehr gut, weil WhatsApp ist ja wirklich ganz noch viel unmittelbarer immer vor der eigenen Nase am Smartphone als jetzt Mails. Und da blinkt dann halt auch immer diese Zahl, wie viele man unbeantwortet hat.
Gott sei Dank, dass ich das nicht habe.
Boah, das ist wirklich eine Katastrophe. Und ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, bei Mails, aber ich glaube, viele können da relaten, was so WhatsApp-Nachrichten angeht. Wenn man dann einmal einer Person lange nicht geantwortet hat, bekommt man ein schlechtes Gewissen. Was ich auch nochmal spannend finde, wo ist der Unterschied zwischen schlechtem Gewissen und Schuldgefühl? Ja. Und dann führt das bei mir dazu, und ich hoffe auch bei vielen anderen, dass ich noch weniger antworte.
Also
dass man gar nicht antwortet.
Genau.
Und es ist absurd, weil wenn ich doch schon ein schlechtes Gewissen habe, dann schnappe ich mir doch kurz das Handy und antworte. Aber irgendwie verschleppe ich das dann so. Und so dieser Unterschied schlechtes Gewissen und Schuld, glaube ich, ist fließend, kann man nicht immer unterscheiden, aber jetzt so im Hinblick auf so WhatsApp zum Beispiel oder Mails, die ich nicht beantworte, schlechtes Gewissen habe ich, wenn ich weiß, da wartet jemand, aber es passiert auch nichts, wenn ich nicht antworte. Schuld bin ich oder Schuldgefühle bekomme ich, wenn mir eine Person schreibt und dann zerbricht zum Beispiel daran die Freundschaft, weil ich nicht geantwortet habe und dann das hatte Konsequenzen, dass ich nicht geantwortet habe.
Hast du sowas erlebt?
Ja. Weil ich auch glaube, haben wir auch bei der Freundschaftsfolge schon drüber geredet, irgendwann ist auch einfach die Kapazität an sozialen Kontakten voll. Und gerade auch so WhatsApp in Kontakt bleiben, ist auch wirklich einfach zeitintensiv und aufwendig. Und
es ist genauso, wie du sagst, je länger man wartet, desto schlimmer wird es. Also, und dann denkt man irgendwann, jetzt ist eh alles zu spät, jetzt antworte ich überhaupt nicht mehr. Ne? Und das ist ja viel schlimmer, als irgendwann zu sagen, es tut mir so, so leid.
Und manchmal habe ich das auch andersrum, dass ich diejenige bin, die geschrieben habe. Und dann bekomme ich irgendwann eine riesenlange Nachricht mit 1000 Entschuldigungen und denke so, ach ja, der hatte ich ja irgendwann mal geschrieben. Also man antizipiert auch immer so, ja, dass die andere Person die Schuld auch sieht. Aber die hat natürlich 730.000 ja, andere Dinge im Kopf. Ich habe noch nie, wenn mir jemand gesagt hat, es tut mir so leid, dass ich 2 Wochen nicht geantwortet habe, gedacht, du Kuh, wieso hast du nicht geantwortet? 2 Wochen nicht geantwortet.
Was ich noch gedacht habe, also bei dem Begriff Schuld, ist mir Kollektivschuld in den Kopf gekommen.
Oh, ein großes Thema.
Und ich glaube, dass es nochmal, ich weiß nicht, ich glaube es einfach nur, dass es da wirklich einen Generationenunterschied zwischen uns beiden gibt. Also ich bin 1948 geboren und als ich bin in einem zerstörten Deutschland aufgewachsen. Ich habe in Trümmern gespielt und ich habe natürlich Stück für Stück all die Details über die massenmörderische Maschinerie, diese Judenermordung, 6 Millionen Menschen. Und ich habe mich ganz lange geschämt, wenn ich im Ausland war, also als Teenager oder auch als junge Frau, zu sagen, ich bin deutsch. Ich habe mich für mein Land geschämt. Ja, das ist mir, ich kann das gar nicht gescheit in Worte fassen, aber das ist bei dir wahrscheinlich komplett weg, ne?
Nee, zum Glück nicht. Und ich hoffe auch, dass das in Zukunft nicht weggehen wird. Ich würde nur sagen, es verschiebt sich weg von der Schuld. Und deswegen bin ich vorhin kurz zusammengezuckt, als du Schuld mit Verantwortung gleichgesetzt hast. Weil gerade in diesem Fall würde ich sagen, zum Beispiel alle, die während des Holocausts geboren sind oder danach, die kann ja gar keine Schuld treffen.
Also die Gnade der späten Geburt, was Helmut Kohl gesagt
absolut,
hat.
Absolut,
ne?
Das ist einfach Fakt. Natürlich kann ich nicht schuld sein an dem, was da passiert ist. Ich kann aber Verantwortung übernehmen dafür, was heute passiert.
Richtig.
Mit Gedanken an damals. Und das ist, finde ich, ein Punkt, da muss man Verantwortung und Schuld einfach voneinander trennen. Nichtsdestotrotz ist natürlich dieses große Wort Schuldfrage und Kollektivschuld etwas, was ganz eng mit dieser Zeit verbunden ist. Gleichzeitig kann man aber auch so eine gesellschaftliche Schuld auf heute übertragen, zum Beispiel auf das Thema Klimakrise. Wie schuldig muss ich mich fühlen an etwas, was wir dem Planeten antun, wenn ich Langstrecke fliege? Wenn ich, ne, also das sind ja auch so Fragen, die gerade total aktuell sind aus einem ganz anderen Bereich jetzt. Aber ich glaube, jede Generation hat so ihre gesellschaftliche Schuld, die man auf sich lädt oder nicht. Und dann kann man natürlich sagen, ja gut, was macht das jetzt aus, ob ich diesen einen Flug mache oder die Holzzahnbürste benutze? Also, ne, das relativieren ja auch viele und sagen, ja, die Probleme sind viel größer, liegen woanders. Ja gut, aber am Ende wäre es schon besser, das nicht zu tun.
So. Ich denk da oft dran, wenn man Urlaub mit Freunden macht und wir sind jetzt nicht so die Mega-Mülltrenner. Aber wir haben Freunde, die gar nichts mehr in Plastik kaufen, also immer nur noch Papiertüten oder so. Und ich denke so drüber nach, dass das ein schwieriger Urlaub sein könnte. Also wir haben mit denen noch keinen Urlaub gemacht, dass das ein schwieriger Urlaub sein könnte, wenn man im Supermarkt steht, weil es nicht immer einen Markt gibt. Und da sind eben dann die Aprikosen, sind eben in Plastik und man dann sagt, nee, die kaufen wir nicht. Also das würde ich gut aushalten für eine Woche, aber wenn man das so...
Ja, oder in einer Freundschaft, ne? Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die da sehr darauf achtet und das finde ich total bewundernswert. Ich kriege es leider nicht immer in meinem Alltag in der Dimension eingebaut wie sie. Und dann waren wir zum Beispiel mal verabredet zu einer Mittagspause und waren Salat bei so einer Salatbar. Und ich bin da ganz unbedarft hingelaufen und wollte mir da jetzt meinen Salat bestellen. In so einer, die haben so Papierboxen, wo das reinkommt. Und sie hatte ihre eigene Tupperdose mit. Und in dem Moment habe ich so eine blöde Schuld gefühlt,
ja,
weil ich dachte, ich habe 300 von diesen Dosen zu Hause und ich bin hier hinspaziert. Das war in der Corona-Zeit, wo man sich immer zu so kurzen, wir sind mal draußen zusammen, Pausen getroffen hat. Ich hätte das wirklich einfach mitnehmen können mit einer eigenen Gabel und ich habe es nicht gemacht. Und das hat natürlich mit mit ihr gar nichts zu tun. Sie hat das alles super gemacht und ich habe das danach auch übernommen. Aber in dem Moment habe ich gedacht, boah, das ist jetzt irgendwie ein schräges Gefühl gerade, weil ich fühle mich schuldig dafür, dass ich meine eigene Dose nicht
angemacht habe. Das ist ein sehr schönes, so wird es mir aber auch gehen. Ja.
Soll ich mal
lass uns zu den Büchern kommen,
was du mir empfohlen hast. Das Buch, das du mir empfohlen hast, ist das erste Buch der österreichischen Autorin Judith W. Taschler. Ich weiß nicht, ob ich dieses W jetzt mal dazu sagen muss.
Musst du nicht.
Wofür steht das eigentlich? Ich habe es nicht rausgefunden.
Nee, ich weiß,
ich glaube, das
Walpurga
ist
Walpurga oder so.
Okay, Judith Walpurga Taschler. Also Judith Taschler hat das geschrieben. 2011 ist es rausgekommen, also vor 13 Jahren. Und danach kamen dann noch 7 weitere Bücher.
Und ein ganz tolles übrigens, die Deutschlehrerin.
Ich wollte gerade sagen, unter anderem das von dir immer erwähnte und hochgelobte Buch Die Deutschlehrerin, das du mir unbedingt auch mal hier empfehlen musst, weil ich habe es immer noch nicht gelesen.
Wir müssen mal lernen oder so machen, dann kann ich dir
sehr gern.
Oder?
Oh ja,
lernen
sehr gern.
Kein schlechtes Thema.
Ja, Lernen ist notiert und dann freue ich mich auf die Deutschlehrerin. Dafür habe ich aber jetzt gelesen Sommer wie Winter. Das ist dieses Buch, was du mir empfohlen hast. Ein Buch, auf dem hinten von einem Familienpsychogramm die Rede ist. Da konnte ich mir erstmal nicht so richtig was drunter vorstellen, habe dann aber mal durchgeblättert und die ersten Seiten gelesen und habe dann gemerkt, aha, dieses Buch hat eine besondere Form. Es wird nämlich fast ausschließlich durch Monologe in Therapiesitzungen erzählt.
Das hört sich jetzt unheimlich heavy oder so, ist es aber geil. Es liest sich wie ein Roman.
Ja, also man muss, zumindest ich brauchte am Anfang schon kurz eine Zeit, um da reinzukommen, weil es dann auch erstmal viele Namen sind, die so aufkommen. Man muss die erstmal alle sortieren. Die reden alle zu einer Person, also zu ihrem
Ärzten. Zu dem Therapeuten, als würde der Tonband mitlaufen.
Genau, als würde ein Tonband mitlaufen. Man liest aber nur das, was die Personen sagen und nie das, was die Ärztinnen und Ärzte fragen. Da ist man aber schnell drin. Also ich fand das irgendwann, hat es sich schon so total normalisiert. Und man versteht dann, in Behandlung ist eine Familie, der vor kurzem was Schreckliches passiert ist und die deshalb jetzt eben von diesem Team an Psychologen betreut wird. Es handelt sich um die Familie Winter, die in einem österreichischen Bergdorf einen Bauernhof betreibt, der gleichzeitig auch eine Gästepension ist. Also ich habe mir das so vorgestellt und das klingt auch so ein bisschen durch, da kommen Menschen hin, die ein paar Tage in der Natur verbringen wollen, die auch vielleicht so ein bisschen dieses Berg- und Landleben als Stadtmenschen romantisieren und diese Idylle lieben. Man checkt aber auch schnell, dass für die Winters selbst diese Idylle vor allem eins ist, nämlich ihr Business. Für sie bedeutet dieses Hotel ganz viel Arbeit und zwar für die gesamte Familie. Also alle müssen damit anpacken und das schon von klein auf auch richtig hart arbeiten. Und dazu kommt, dass es unter der scheinbar glatten und so schön idyllischen Oberfläche ganz schön brodelt, beziehungsweise gebrodelt hat. Denn zeitlich kurz vor Beginn der Geschichte ist die Situation eskaliert. Und das hat eben dazu geführt, dass verschiedene Mitglieder der Familie diese Therapiegespräche auf diesen 200 Seiten, die wir da lesen, führen müssen. Zum einen gibt es die Mutter, Monika, die ist Mitte 50, dann noch ihre 4 leiblichen Kinder, Anna Mitte 20, Martina Anfang 20, Manuela 19 und Andreas 11. Und dann gibt es noch einen Pflegesohn, das ist Alexander, der heißt nicht Winter mit Nachnamen, sondern Sommer. Was alle im Dorf natürlich total belustigt hat, als dieser Dreijährige da Anfang der 70er Jahre zur Familie gekommen ist und dann fielen so Sätze wie, na, wie geht's dem Sommer beim Winter? So, das ist aber natürlich einfach nur der Tatsache geschuldet, dass Alexander nie adoptiert wurde, sondern seit jeher als Pflegekind bei dieser Familie Winter auf dem Hof aufgewachsen ist. Das heißt, auch er kennt die Tatsache, dass das Haus immer voll ist mit Fremden. Sommer wie Winter. Und noch mehr als alle anderen Kinder leidet er darunter, weil er immer mehr machen musste als alle anderen und immer wieder zu spüren bekommt, kein echtes Familienmitglied zu sein. Direkt am Anfang erzählt er seinem Therapeuten Dr. Z. Zum Beispiel von einem Gast, den er mal betrunken aufs Zimmer bringen musste und der ihm gesagt hat, es gibt Menschen, die bis zu ihrem Tod auf der Schattenseite des Lebens stehen und nie auf die Sonnenseite gelangen, weil es ganz einfach Schicksal ist und der Wille alleine nichts zählt. So ein Trottel, sagt Alexander, habe ich mir damals gedacht. Jetzt denke ich mir, dass er recht gehabt hat. Also direkt am Anfang der Geschichte erfahren wir, dass das Schlimme, das da passiert ist, irgendwas mit Alexander zu tun hat. Zumindest hat sich bei mir dieses Gefühl schnell eingestellt. Er steht dann tatsächlich auch wirklich im Zentrum der Geschichte, in der es darum geht, dass dieser Alexander mit 14 Jahren herausgefunden hat, dass seine leibliche Mutter noch lebt und nicht bei einem Autounfall gestorben ist, wie bisher von ihm gedacht. Geredet wurde sowieso nicht viel in der Familie über dieses Thema. Das war wie ganz viele andere Sachen auch tabu. Aber, und ich spoilere nicht zu viel, ich stoppe gleich, Alexander findet einen Zeitungsartikel und erfährt, dass seine Mutter wohl ausgewandert ist, ohne ihn mitzunehmen, und lässt es dann dabei nicht beruhen, begibt sich auf eine Suche, und aus dieser Suche heraus entwickelt sich diese echte Familientragödie, kann man sagen. Hier mache ich Stopp. Ich will nur noch kurz umreißen. Ich finde, im Kern geht es in diesem Buch extrem viel ums Thema Schuld. Es geht um heftigsten Betrug, mit dem die Familie jahrelang, jahrzehntelang unter der Oberfläche gelebt hat. Es geht um ein großes Herkunftstrauma, um Ausgrenzung und die Frage nach der eigenen Identität. Und was da alles passiert, das dröselt Judith Taschler in ganz kurzen Abschnitten so nach und nach auf, in denen eben alle Familienmitglieder ihre Version der Geschichte den Psychologen erzählen. Und das fand ich total gut gemacht, weil man durch diese Monologe nach und nach versteht, aha, noch ein Puzzleteil, aha, noch ein Puzzleteil. Und vor allem im hinteren Teil des Buches überschlagen sich die Ereignisse. Und du bist so, what? Das ist nicht ein Geheimnis, das sind 50, die da aufeinandertreffen. Also sehr spannend erzählt und sehr trocken und klar und deswegen nochmal spannender, glaube ich, weil es so schnörkellos ist und so straight raus und bam, bam, bam werden dir dann die Geschehnisse um die Ohren geknallt.
Also ich habe das sehr, ich habe jetzt, hab's nochmal gelesen, es war schon eine ganze Weile her. Und also mich hat so beeindruckt, diese weggesperrten Emotionen, die in diesem Buch dann aber auch beschrieben werden, und diese Moralvorstellungen, die dich wirklich frösteln lassen. Das fand ich so irre. Und wie sich so ein Familienbild, das wäre eigentlich auch ein tolles Buch gewesen zum Thema Familie, weil es wirklich, Familie ist sowieso immer schwierig, glaube ich. Aber das ist irre, wie sich das zusammensetzt. Und du hast vorhin gesagt, dass man die Fragen des Therapeuten nicht hört. Das finde ich gut. Es gibt eine Stelle, da sagt der Alexander, also der steht auch im Mittelpunkt, dieses Pflegekind, der sagt, ein Ereignis aus meiner Jugend, an das ich mich, so, und dann weißt du, und das erzählt er, und dann gibt's diese, das hat mich unglaublich beeindruckt. Also Erlebnis aus der Kindheit, und dann erzählt er, dass er mal von einem Hotelgast, einer Frau, der ist Geld geklaut worden auf ihrem Zimmer. Und die hat ein ziemliches Theater drum gemacht an der Rezeption und alle sind drauf aufmerksam und so. Und es war eigentlich allen war schon klar, das muss der Alexander gewesen sein. Und dann haben die Eltern, also nicht seine Pflegeeltern, haben ihn in den Keller gesperrt und haben ihn so lange drangsaliert, bis er es zugegeben hat, obwohl er es überhaupt nicht war. Und wie sie später rausstellt, und das werde ich jetzt nicht spoilern, war es jemand anderer. Und er war so traurig eigentlich, enttäuscht ist mir fast zu wenig, dass er, und ich kann das so gut verstehen, und ich habe mich so drüber gefreut, dass er das gemacht hat, dass er einen Regenwurm sich geschnappt hat und den ganz klein gehäckselt hat.
Ih, das ist so eklig.
Und in die Suppe getan hat,
der
Eltern. So, wo ich so denke, ein kleiner Junge, der weiß, dass er, und in dem Fall wirklich unschuldig ist, ne? Mhm. Dass der sich auf diese Art wehrt. Und der hat, und es wird toll beschrieben, wie diese Kindheit und Jugend immer mehr Schräglage bekommt. Und zwar einfach nur aus den Schilderungen dieses Kindes und dann dieser Kinder, also zu seiner fast gleichaltrigen, Anführungszeichen, Schwester, hat er ein unglaublich gutes Verhältnis, die auch sich sehr um ihn kümmert.
Auch schon von Kindesbein an, ne? Also schon als ganz kleine Kinder hingen die immer zusammen.
Genau, weil sie fast gleich alt sind. Ne? Genau. Und der Vater spielt eine große Rolle, aber der Vater kommt überhaupt nicht vor, weil der Vater nicht zum Therapeuten geht. Und das hat natürlich einen Grund. Und
also bei dem Buch fällt es mir jetzt gerade echt ein bisschen schwer, nicht mit dir tiefer über die Sachen zu reden, die dann da passieren. Aber ich finde die Grenze, die wir gerade setzen, eigentlich sehr gut, weil nur dann macht es auch Freude das und Sinn, das lesen, Buch noch ja, zu genau. lesen. Weil wenn wir jetzt irgendwas mehr verraten würden, das wäre nicht
was
gut.
Ich noch ganz, was ich eigentlich noch so als kleines Detail noch ganz wichtig finde, dass zwei von den Fünfen, die da in therapeutischer Behandlung sind, schwer verletzt sind.
Ah ja.
Und das ist noch so... Das weiß man auch ganz schnell, genau. Und dann die Mutter zu erleben, der eigentlich nur wichtig ist, was die Leute im Dorf denken. Also dass ihr, und sie hat jetzt große Angst, dass der, was heißt, sie muss gar keine Angst mehr haben, der Ruf ist ruiniert, finanziell sind sie ruiniert und emotional auch. Und ich habe es jetzt wirklich nach langer Zeit nochmal gelesen und ich habe so eine klammheimliche Freude gehabt, dass ich dir das empfohlen habe, weil ich glaube, dass das ein auf eine gute Weise spannendes Buch ist, wo man wirklich merkt bei der Taschler, dass sie, wie soll ich denn sagen, also sie ist ja vom Beruf auch Lehrerin.
Ich glaube, die hat ihr erstes Buch mit 39 geschrieben, ja. Also recht spät.
Und sie weiß viel über das Leben und sie weiß viel über Kinder. Das meinte ich mit dem Lehrerin, dass sie so wunderbar dahinter gucken kann, so ein bisschen.
Ist. Also ich finde, es ist jetzt kein Buch, bei dem man hinterher denkt, boah, da hat jemand eine Geschichte um 10 Ecken gedacht und ja. Das ist jetzt wirklich extremst überraschend. Aber es ist spannend trotzdem. Es passieren Dinge, die man nicht erwartet. Und ich finde, was sie sehr gut macht, sie hat für jede Person, die da spricht, irgendwie so einen eigenen Slang, eine eigene Sprechsprache. Also grammatikalisch passt das natürlich schon, aber es ist schon auch ein bisschen Umgangssprache dabei, so wie die Personen eben reden. Und manchmal kommt auch so ein bisschen dieses österreichische, ich bin ja. dörflich aufgewachsen, die so ein bisschen sowas, ja, wie soll ich sagen, sowas Resolutes durch. Aber gleichzeitig ist es alles so ganz, ganz klar. Und deswegen hat dieses Buch auch nur 200 Seiten, weil sie keinen Bogen zu viel macht, sondern sie geht straight da durch. Und am Ende weiß man genau so viel, wie man wissen muss. Und man weiß sehr viel nicht, weil man klappt dieses Buch zu und denkt sich, ja, und jetzt kann diese Familie weiterleben? Bricht jetzt alles auseinander? Gibt es diesen Hof noch? Also man wird so alleingelassen mit dem, was dann kommt, aber das ist gerade gut, weil man dann so ein bisschen, also einerseits hofft, vielleicht schreibt sie nochmal einen zweiten Teil, das wäre nicht spannend, aber auch wenn nicht, es passiert halt dann alles im Kopf, die Fantasie, wie könnte diese Situation, die ich jetzt hier kennenlerne, dann in Zukunft wohl sich auflösen.
Was mir auch gefallen hat und der Gedanke kommt mir jetzt gerade, wie toll sich Menschen öffnen können, wenn du einen guten Therapeuten hast, der gescheit fragt. Das merkst du, weil dieser Alexander öffnet sich immer weiter, erzählt immer mehr. Und das ist ein Junge, der sich so sehr nach Liebe und Zuneigung sehnt und wie er das in seinen ungelenken Worten formuliert, das ist rührend schön und traurig zugleich. Und dass er diese Zuneigung und diese Zuwendung bei fast wildfremden Leuten dann doch noch findet. Ich sage jetzt nicht, wer, weil wenn ich jetzt sagen würde, das ist der, dann weiß man schon eher, worum. Obwohl das können, eigentlich finde ich, wäre das ein schöner Teaser, wenn man sagt, das ist der ehemalige Kriminalkommissar, bei dem er Zuneigung und Zuwendung.
Ja, stimmt,
Zuwendung
das kann man sagen. Also zu dem kommt er über Umwege dann wieder zurück und... Ja, das wird so eine Vertrauensperson.
Ja.
Also wirklich, echt gut, ich hoffe, wir haben jetzt nicht zu wenig und nicht zu viel verraten, aber also ich hoffe, es ist durchgekommen, wir finden es beide gut. Also ich mochte es auch wirklich sehr und es ist ein sehr gutes Buch auch zum Thema Schuld, weil da eine Person in dieser Geschichte mindestens sehr große Schuld auf sich geladen hat. Und das finde ich krass, damit zu leben, so lange das in sich zu tragen.
Ja, demnächst müssen wir die Deutschlehrerin machen.
Ja,
so steht's.
Unbedingt.
Das Buch, das du mir empfohlen hast, Mona, heißt Der Mauersegler und die Autorin ist Jasmin Schreiber. Und ganz vorne steht ein Zitat. Viele Menschen stehen vor dem Meer, weil man da nicht weiterlaufen kann. Und dieses Zitat hat die Autorin Jasmin Schreiber ihrem Buch einfach vorangestellt. Und als ich das im Kopf hatte, hat sich bei mir da so irgendwie fast wie ein Kreis geschlossen. Also viele Menschen stehen vor dem Meer, weil man da nicht weiterlaufen kann. Und ein Mann sitzt in seinem Auto, fährt ins Meer hinein, weil er nicht mehr leben will, weil er zu viel Schuld auf sich geladen hat. Eine Schuld, so habe ich es dann interpretiert, die so unendlich sich ausdehnt wie ein Ozean. Man kann darin untergehen oder versuchen zu überleben mit seiner Schuld. Der Mauersegler ist für mich ein sehr trauriges und zugleich ein sehr, sehr tröstliches Buch. Ein Buch über eine Männerfreundschaft, geschrieben von einer Frau. Und vielleicht fand ich es auch deshalb so beeindruckend und mir ist es aufgefallen, weil in ihrem Buch Männer so hemmungslos weinen dürfen. Und man spürt, wie gut Weinen tut und wie wichtig das ist. Ich glaube, Frauen können es schneller und besser. Aber in diesem Buch wird oft geweint und das jedes Mal, wenn das passiert, habe ich den Eindruck gehabt, ich spüre eine gewisse Erleichterung. Also die Geschichte wirklich nur rudimentär erzählt. Zwei Jungen, die durch dick und dünn gehen. Ihre Freundschaft trägt sie, auch als sie schon längst erwachsen sind. Der eine ist Jakob, der wächst in einem heilen, in einem fröhlichen Elternhaus auf, ist der beste Freund von Prometheus, der eigentlich Marvin heißt. Und Jakob hat von Anfang an die bessere Herkunft, also auch die besseren Möglichkeiten, muss anders als Prometheus nicht dafür kämpfen. Aber Jakob teilt und er teilt mit diesem Prometheus auch das Elternhaus. Er teilt kleines Glück und große Momente. Und da möchte ich gerne eine Stelle vorlesen, die mir unglaublich gut gefallen hat, die auch gleichzeitig impliziert ein Davor und ein Danach. Und darum geht's in diesem Buch. Es gibt diesen einen Moment, heißt es, in dem mein Leben den Bach runtergeht. Ein paar Sekunden, Minuten oder Stunden, ganz egal. Im Nachhinein kann man den Finger drauflegen und sagen, da war es. Das war der Moment, in dem sich alles verändert hat. Und dann gibt es noch den Moment, in dem man es merkt. Der Moment, wenn man erkennt, dass man in der Falle sitzt. Dass da etwas war, was das ganze Raum-Zeit-Kontinuum in zwei Hälften geschnitten hat. Alles zerteilt hat in ein Davor und ein Danach. Und dann bringt er ein paar ganz schöne Beispiele. Und eins, was mir gut gefällt, was die beiden auch erlebt haben, die beiden Freunde. Wenn man gemeinsam Grashüpfer jagt, seinen besten Freund anguckt und ihn so, so liebt. Da denkt man da natürlich nichts, dass man ihn so liebt, so lieb hat. Klar, man denkt da sowieso nichts. Man ist glücklich und fängt Grashüpfer und der Rest ist unwichtig. Oder wenn man das erste Mal Liebeskummer hat und der beste Freund sagt, ich mache niemals mit dir Schluss. Das fand ich so unheimlich schön. Oder wenn man das Neugeborene seines besten Freundes und dessen Frau in den Armen hält und man muss heulen wie ein Kleinkind. An diese Gefahr denkt man nicht, wenn man sich im Davor befindet. Doch das alles, diese schönen Momente, all diese Liebe und Nähe und diese riesigen Lawinen voll Glück sind das, was einem im Danach das Herz zerreißen wird. Und das fasst eigentlich dieses Buch perfekt zusammen. Und eigentlich müsste man an der Stelle gar nicht weiter erzählen, aber so ein bisschen anteasern würde ich das gerne noch. Prometheus studiert, er wird Arzt, arbeitet im Krankenhaus und als sein Freund Jakob die Diagnose Blasenkrebs bekommt, will Jakob, dass sein bester Freund auch sein Arzt ist. Und Prometheus arbeitet an einer neuen Krebstherapie, Immuntherapie statt Chemotherapie, und den Patienten, die in dieser Studie sind und mit dieser Alternative behandelt werden, denen geht es vielversprechend gut und Jakob will unbedingt dabei sein, obwohl gar keine Patienten mehr aufgenommen werden. Aber Prometheus fälscht die Unterlagen, damit sein Freund da noch mitmachen kann. Und irgendwann, am Anfang sieht es gut aus, aber irgendwann verschlechtern sich die Ergebnisse. Und Prometheus verheimlicht das nicht nur Jakob, sondern auch seinen Vorgesetzten. Er fälscht Testergebnisse und diese gefälschten Ergebnisse sind ein Fall für die Kripo und Prometheus flieht Hals über Kopf von zu Hause. Er flieht Richtung Dänemark, aber will sich auch vom Meer nicht aufhalten lassen. Und jetzt kommen zwei Frauen ins Spiel, die sehr, sehr besonders sind. Und mehr möchte ich jetzt gar nicht erzählen müssen, denn das würde der Geschichte wirklich ihren Zauber nehmen und Zauberhaftes hat sich eine ganze Menge. Am Ende ist nichts gut und doch auch wieder alles. Also ab und zu fand ich so eine, mein Lieblingswort, schrammt so eine Idee, also mit den Pferden und dann so, also da spielt ein Pony, spielt eine ganz wichtige Rolle und da werden viele
Tränen. Ich war sehr gespannt, wie du diese Parts findest.
Da fließen eine Menge Tränen in diesen Pferdehals da, aber... Aber es ist ein ganz schönes Buch über Freundschaft und dass einem natürlich vergeben wird, wenn du so willst, wenn es wirklich der beste und liebste Freund ist. Man macht, es gibt so ein Zitat in dem Buch, man macht viel schlechte Dinge, aber man macht sie ja auch nicht mit Absicht. Und selbst wenn man es macht, dann ist es eben so und hinterher kann man sich seiner Schuld stellen und das tut er.
Das fand ich wirklich bei diesem Buch auch ganz interessant, sich Gedanken darüber zu machen, macht es einen Unterschied, ob man sich schuldig macht für etwas, das man bewusst getan hat oder das man getan hat aus, sagen wir, Überfürsorge, aus Fahrlässigkeit, aus ich habe es doch nur gut gemeint. Und ich mochte dieses Buch sehr. Ich weiß nicht, das erste von Jasmin Schreiber hast du nicht gelesen, ne? Marianengraben?
Nein, das habe ich aber damals, haben alle drüber gesprochen, ja, das muss ein tolles Buch sein.
Wahnsinnig tolles Buch, das war auch so ein super Bestseller, ich glaube 2020 das erfolgreichste deutsche Debüt des Jahres.
Finden wir nicht ein Thema, wo ich das dann nochmal lesen kann?
Absolut, das empfehle ich dir nochmal. Deswegen hatte ich echt hohe Erwartungen an dieses zweite Buch hier und wurde nicht enttäuscht, weil ich finde, dass Jasmin Schreiber was ganz toll macht hier, nämlich sie macht diese Schuld so greifbar und drüsselt das so auf, dass man am Ende wirklich das Gefühl hat, ich habe ihn auf dieser ganz schlimmen, auf der schlimmsten Reise seines Lebens begleitet und spüre körperlich diese Frage, wie soll ich damit jetzt weiterleben? Und diese Frauen und was dann da auf diesem Hof und so, das war für mich dann eher nebensächlich, weil was ich so stark fand, war, wie sie das beschreibt, nämlich auch ganz viel mit Natur. Also Jasmin selbst ist nicht nur Autorin, sondern im Ursprung ist sie studierte Biologin und beschäftigt sich ganz, ganz viel auch mit Natur und mit Tieren. Und das merkt man hier ganz doll, weil sie sehr viel Nature Writing auch betreibt, aber so, dass man mit reingezogen wird, ohne gelangweilt zu sein von zu viel Natur, weil sie die Natur fast personalisiert. Also Prometheus fährt durch den Wald und durch die Natur da in Dänemark und die Natur spricht förmlich zu ihm oder er denkt sich so in sie rein und so. Und das fand ich echt sehr, sehr gut.
Ich fand es auch sehr beeindruckend. Und was ich schön finde, dass sie sich, also sie konzentriert sich auf diese beiden Freunde und sie konzentriert sich auf die beiden Frauen in Dänemark und die Frau von Jakob und seine Eltern und seine Freundin, also Prometheus Freundin, die spielen nur ganz am Rande mit.
Das wabert so im Hintergrund, ne?
Genau, ja. Und das fand ich gut, dass die jetzt nicht auch noch, das hört sich jetzt so doof an, aber ich fand es toll, dass sie sich konzentriert hat auf diese beiden Jungen und sie erzählt wunderschöne Geschichten von denen. Ne? Das ist einfach schön zu lesen.
Ich war mir hier unsicher, wie du es finden würdest, weil Jasmin Schreiber auch eine Autorin ist. Also ich habe, glaube ich, schon 3 oder 4 Interviews mit ihr geführt lange und auch ihre Premiere zu dem Buch moderiert und weiß deswegen recht viel über ihre Art zu arbeiten, ist eine der Autorinnen, die sehr, sehr genau plottet. Und ich hatte bei dir immer das Gefühl, sobald jemand eine Geschichte sozusagen konstruiert, dass du dann eher immer so ein bisschen Abstand hältst. Und bei ihr ist es wirklich so, die trägt eine Geschichte in ihrem Kopf 9 bis 12 Monate, hat sie mir mal erzählt, mit sich rum, bevor sie die erste Zeile schreibt. Das heißt, sie weiß, sie hat gesagt, um schreiben zu können, muss ich wissen, was passiert. Das heißt, sie baut sich die Geschichte im Kopf auf, sie weiß dann, was ist dieser Prometheus für ein Typ und dann schauspielert sie fast diese Geschichte und stellt sich diesen Mann dann vor, kann dir dann auch ganz genau sagen, also sie hat mir den so ganz lustig beschrieben, das ist so einer, den sie bei Tinder sofort zur Seite wischen würde, weil das ist so ein Typ, der dann da oberkörperfrei, ich bin hier der Halbgott in Weiß, erfolgreich und liebe den Luxus und so, eigentlich so total auf der Erfolgsschiene. Und was passiert, wenn so einer dann mit dem Thema Wissenschaftsethik irgendwie, das ist ja auch ein großes Thema im Buch, in Kontakt kommt und auf einmal einen Riesenfehler begeht und dann da steht vor dem Nichts und heult. So, das ist natürlich die Fallhöhe. Und ihr dabei auch zuzuhören, wie sie das so beschreibt, wie sie arbeitet. Das fand ich ganz interessant, weil sie zum Beispiel auch Marianengraben, ich weiß nicht, wie es hier war, aber ihr erstes Buch hat sie auf der Schreibmaschine geschrieben, weil sie gesagt hat, alles andere lenkt mich ab und ich möchte beim Schreiben nur einen Weg, nämlich nach vorne, nichts löschen können oder so, sondern ich möchte einfach schreiben. Und wenn ich das dann dreimal schreiben muss, ist auch okay. Aber sie arbeitet wirklich mit so einem Text. Und da hatte ich bei dir immer das Gefühl, dass die Autorin, die ich dir in so eine Richtung empfohlen habe, immer so war, das ist aus der Schreibschule, das ist wie ein Schreibworkshop. Und
nee, ich fand es in dem, also was ich gut fand, dass es ja schon gleich mit der Katastrophe anfängt. Aha. Und dass ich das so, also dass du langsam Stück für Stück dir das Bild zusammensetzt. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit dem Titel Mauersegler. Also sie beschreibt Mauersegler, dass die wirklich in einer irren Geschwindigkeit nach unten fallen, weil sie irgendeine Beute gesehen haben und sich dann aber, wie, als würden sie an so einem Gummizug hängen, wenn sie sich anders überlegen, dass es wieder nach oben geht. Und natürlich kann man da jetzt tausend Dinge interpretieren, aber vielleicht ist das freier Fall bei ihm gewesen und er kriegt noch, bevor er unten aufprallt, auf dem Boden dieser Prometheus, kriegt nochmal den Schwung nach oben.
Das finde ich auch sehr interessant. Vielleicht da noch ein Insight aus ihrer Schreibarbeit. Alle ihre Bücher bisher, ich glaube, bis auf das aktuellste, das gerade erschienen ist, das habe ich aber auch noch nicht gelesen, das heißt Endling oder Der Endling, Endling glaube ich. Alle Bücher sind immer vom Titel her entstanden.
Ach.
Also das allererste, was sie hatte, war ein Titel, ein Wort, ein Bild. Also jetzt hier Der Mauersegler. Mhm. Und von diesem Wort aus hat sie eine Geschichte ersponnen. Und genauso war es bei Marianengraben auch. Und am Ende sind es dann auch wirklich immer diese Titel geworden. Also die Bücher hatten noch nie einen anderen Arbeitstitel. Und das ist, wenn man selber schon mal ein Buch geschrieben hat, echt selten und so ein bisschen auch mit anderen mal gesprochen hat. Also das ist anscheinend dann so ihre Inspirationsquelle, ein so ein Bild zu haben und von da dann aufzubauen, obwohl ich dir recht gebe, Mauersegler sind jetzt hier nicht das Zentrum, sondern stehen dann irgendwie sinnbildlich für etwas.
Aber wirklich ein gutes Buch. Also wenn man mal, das ist so ein Buch, was ich in so Regentagen lesen würde. Wenn es einem eh scheiße wird, kann man sich das auch noch einziehen. Also das ist so ein Buch, was einen wunderbar durch den Tag und durch die Nacht trägt, finde ich. Eine Frage, zwei Seiten.
Timo hat eine Frage an uns. Er hat geschrieben, ist es euch wichtig, euch mit Ängsten, Freunden oder dem Partner über Bücher austauschen zu können? Könntet ihr mit jemandem zusammen / befreundet sein, der nicht liest?
Ja, aber nicht länger. Ich weiß es nicht. Also es ist schön, wenn das geht. Also bei meinem Partner geht das, obwohl er ganz andere Bücher liest. Zum Beispiel ein Buch von Eva Menasse, das heißt Alles und Nichts sagen vom Zustand der Debatte in der Digitalmoderne. Also ich weiß nicht, was er mit dem... Und das scheint sehr gut zu sein.
Eva Menasse
also,
ist toll.
Ist toll, genau. Ja. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, ein Mensch, mit dem man liebt und mit dem man zusammenlebt, dass er Bücher liest. Ich glaube schon, ich bin so meine Beziehungen durchgegangen und eigentlich alle Männer, die mir wirklich wichtig waren, haben gelesen. Wie ist es bei dir?
Mir ist es nicht wichtig. Komisch, das jetzt auszusprechen, aber ich bin wirklich in mich gegangen und habe festgestellt, ich würde gern was anderes sagen, weil das klingt jetzt natürlich in meiner Position hier besser. Aber ich habe so viele Beispiele von Familienmitgliedern, von Freundinnen und Freunden, wirklich den engsten Menschen in meinem Umfeld, die sich mit lauter Dingen lieber und häufiger beschäftigen als mit Büchern, denen ich auch schon gar keine Bücher jetzt schenke oder so, weil ich weiß, die haben einfach andere Hobbys. Und das funktioniert fantastisch und ich liebe Lesen. Ich glaube, für dich und für mich und für die allermeisten, die uns hier zuhören, ist es aus dem Leben nicht mehr oder nicht wegzudenken und auch super wichtig. Und ich würde auch sagen, jeder Mensch verpasst was, der nicht liest. Aber das sage ich ja aus meiner Position als Mona heraus. Und vielleicht haben andere Menschen ganz andere Hobbys und gucken dafür leidenschaftlich gern Filme, hören Musik, es gibt jemanden in meinem nächsten Umfeld, der sich extrem gut im Musikfeld auskennt und mir eine Zeit lang Alben gegeben hat, die ich dann durchhören sollte. Und ich habe dann im Gegenzug Bücher gegeben und wir haben es irgendwann aufgehört, weil ich habe keine Begeisterung für Musikalben aus den 70er Jahren und die Person hat keine Begeisterung für aktuelle Gegenwartsliteratur, wie ich sie habe. Und es ist vollkommen fein.
Also ich habe Freunde, die wenig oder gar nicht lesen. Und ich glaube, ich habe das jetzt für mich sehr verengt und mir überlegt, wie es wäre, wenn ich mit jemandem zusammenlebe, der nicht liest.
Finde ich auch nicht schlimm.
Ich finde es nicht, also verstehe mich richtig, nicht, dass ich mich jetzt an dich ranschmeißen wollte.
Es ist, immer gern, Christine.
An deine Ehrlichkeit ranschmeißen wollte. Es ist für mich überhaupt kein... Wie, der liest nicht, ist kein Ausschlusskriterium, wie, der liest nicht. Also ich war mal längere Zeit mit einem englischen Rockmusiker befreundet. Und
befreundet?
Ja, erstmal verliebt und dann befreundet. Und also als ich in Amerika war, haben wir uns oft gesehen, weil er in Florida gelebt hat und ich in San Francisco. Und dann war das so eine schöne On-Off-Beziehung und Mars hat sich nur für Musik interessiert.
Mars ist auch so ein geiler Rockmusikername.
Er hieß eigentlich Peter Cowling, Mars. Aber sie haben ihn alle Mars genannt.
Klar.
Und also Mars hat nicht gelesen. Ich kann mich immer, uns hat mich kein bisschen gestört. So. Also wir haben Freunde, die eben, so wie du es gerade beschrieben hast, was ganz anderes machen. Und ich finde das, also ich... Weißt du, manchmal fühle ich mich so eine Idee verloren, wenn du länger mit Menschen zusammen bist, so im Urlaub oder zum Beispiel, und du hast ein Thema, man hat ein Thema wie Schuld, und dann denkst du, ah Mann, dann würde ich wahrscheinlich sagen, hast du mal Sommer wie Winter von Judith Taschler gelesen? Was sowieso eine unterirdisch dämliche Frage ist. Weil wenn einer das nicht gelesen hat, dann muss er mit Nein und beantworten und man müsste eher sagen, ich kenne ein Buch, was ganz toll ist, was zum Thema Schuld passt. Und da bin ich immer sehr, sehr leidenschaftlich, wenn ich Bücher empfehle. Und dann merke ich, dann komme ich mir verloren vor. Dann merke ich so einen Rückzug, weil als nächstes kommt jetzt mal die Frage, liest du überhaupt?
Ne? Mhm. Nee, das habe ich wirklich nicht. Ich glaube, bei mir ist es eher andersrum. Ich genieße das auch manchmal, nicht übers Lesen zu reden, weil das so ein großer Teil meines Alltags ist. Deswegen fehlt mir das auch, glaube ich, nicht in meiner Beziehung, weil wir sehr, sehr unterschiedliche Dinge lesen. Also man liest sehr viel mehr Sachbücher und dann auch in sehr speziellen Gebieten und findet das trotzdem interessant, was ich hier tue und freut sich auch, habe ich ja beim letzten Mal schon erzählt, wenn wir über die Themen reden, aber dann weniger über die Bücher. Und es ist was... Ich brauche da in meinem Privatleben keinen Gegenspieler oder Gegenspielerin, weil ich aber auch, glaube ich, dich habe, weil ich die Autorinnen und Autoren habe, die ich dann interview fürs Radio, weil ich rezensiere. Ich habe bei Instagram eine Community, wenn mir irgendwas auf der Seele brennt zum Buchthema, dann bin ich mit denen im Austausch. Deswegen kann ich Timos Frage verstehen, wenn man all das nicht hat. Dass man dann sich freut, wenn man sich mit jemandem auf dieser Hobby-Ebene trifft. Nur bei mir oder bei uns ist es halt nicht mehr nur die Hobby-Ebene und wir haben so viele andere Kanäle, wo wir raus können mit unserer Buchwortkotze.
Ja, das stimmt.
Schlecht gesagt.
Also bei mir gibt es Freunde, die gar nicht wissen, dass ich Bücher empfehle.
Echt?
Ja.
Was denken die denn, was du machst?
Also ich nenne Menschen auch Freunde, die ich vielleicht nur zwei oder dreimal im Jahr sehe, also weil sie in Berlin wohnen oder sonst wo. Und die kennen mich dann von Zimmerfrei oder wissen, dass ich Fernsehen gemacht habe. Und wenn ich dann sage, ich mache Buchempfehlungen, fragen die erstmal wo und mit wem und wie geht denn das und so. Und das ist manchmal auch eine ziemlich Befreiung.
Ja.
Also ich habe einen guten Freund, das ist der Mike aus Reutling.
Den kennen wir natürlich alle schon.
Mike, ja, aber Mike, wenn Mike und Anne bei uns in Köln sind, ist dritter Gang, ist vors Bücherregal und mittlerweile sortiere ich auch schon Bücher aus, weil ich denke, das wird Mike bestimmt gefallen. Und das ist schön. Mike liest so Sachen wie Daniel Kehlmann, wo ich so denke, er steht auf der Bestsellerliste, alle lesen ihn und ich muss so viel lesen, dass ich so zu manchen Sachen eben nicht komme oder nicht die Zeit habe, das noch außer der Reihe zu lesen. Dafür gibt es dann in meinem ungeordneten Regal ein extra Fach, wo ich all die Bücher stehen habe, die ich noch mal lesen will. Aber Mike sagt mir dann, ah, das ist toll, das kannst du lesen.
Das sind die besten Freunde, die dann vors Regal gehen. Und deswegen meine ich, wenn es die gibt, ist super.
Ja,
die genau. Vors Regal gehen und so eine Begeisterung haben und ganz viel fragen und auch eine Viertelstunde vor dem Regal stehen. Und dann kann man sich so richtig drin verlieren, bis irgendwann mal jemand Drittes reinkommt und sagt, wollt ihr nochmal zurückkommen ins Wohnzimmer hier oder so? Aber ich brauche das in einer Freundschaft nicht. Und auch in der Beziehung nicht.
Ja, ist schön, wenn es da ist.
Ja, nice
so
to have.
Nice to have.
Und wenn man so einen Austausch sucht, dann und das in einer Partnerschaft nicht findet oder in einer Freundschaft, haben wir auch schon oft erwähnt, so Buddy Reads, irgendwie über einen Leseclub zu gehen oder auch wirklich mal in diese Social-Media-Welt einzutauchen und da einfach mal zu schauen, das Buch, was ich gelesen habe, zum Beispiel bei Instagram mal suchen und dann gucken, wer hat da drunter kommentiert und dann auch vielleicht einfach mal jemanden anschreiben und sagen, hey, ich habe es auch gelesen, kannst du mir nochmal sagen, wie du das meinst mit dem Kommentar, den du da geschrieben hast?
Ja.
Also da, deswegen liebe ich auch da so sehr für Bücher zu nutzen und mache das auch auf meinem Kanal so gern, weil da so eine nette Runde an Menschen zusammenkommt, die irgendwie ein Hobby teilt. Also das geht natürlich auch, dass man sich das heutzutage in der virtuellen Welt sucht, wenn man da was vermisst.
Ja.
So, beim nächsten Mal hört ihr hier, wie gesagt, unsere Live-Podcast-Folge, die wir gestern Abend in der Flora aufgenommen haben. Da sprechen wir über das Thema Familie. Also wir haben ja schon über Väter und Mütter gesprochen, auch über Geschwister. Aber irgendwie dachten wir, es gibt ja auch so gesamte Familienromane. Also wie jetzt hier auch Judith Taschler, es hätte wie gesagt auch gut reingepasst, aber wir haben uns auf die Suche gemacht nach so den großen Familienbüchern in unserem Bücherregal, haben zwei wirklich große gefunden im wahrsten Sinne, sind beide sehr umfangreich. Möchtest du als erstes sagen, was du mir empfohlen hast, worüber wir gesprochen haben?
Ja, ich finde schon den Titel so schön. Der Titel heißt Der größte Spaß, den wir je hatten. Und das sagt ein Ehepaar nach 40 Jahren Ehe, nennt diese Ehe den größten Spaß, den wir je hatten. Und die beiden haben vier Töchter. Und versuchen diese vier Töchter, weil ihnen die Eltern das so grandios vorgelebt haben, mit allem, was dazugehört. Also klar, auch mit Auseinandersetzung, aber vor allen Dingen mit ziemlich viel Erotik und ziemlich viel Sex und so. Und jetzt versuchen diese vier Töchter, ihren Eltern das nachzumachen. Und das klappt hinten und vorne nicht. Und ich hoffe, es war kein bisschen mühsam.
Ich sag mal nichts. Mein Mund ist versiegelt, hört ihr kommende Woche. Dir habe ich empfohlen das Buch Djinns von Fatma Aydemir. Ein Buch, bei dem ich nicht fassen konnte, dass du das noch nicht gelesen hast. Das stand im vergangenen Jahr auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Es ist für mich die beeindruckendste Familiengeschichte, die ich, glaube ich, jemals gelesen habe. Handwerklich, aber auch inhaltlich. Total spannend und ja.
Ich sag auch nichts.
Das wird gut.
Ich sag nichts. Also, ich freue mich.
Ja, nächste Woche live.
Und ich habe mich gestern Abend gefreut.
Mhm. Live. Und dann nochmal live tatsächlich. Wir haben jetzt zwei Live-Folgen hintereinander, weil wir dann auch noch zu Gast sind in Koblenz. Und worüber wir da sprechen, das sagen wir euch dann nächste Woche.
Genau, ich möchte noch eins sagen. Wir werden in diesem Jahr, glaube ich, eine ganze Menge Live-Geschichten machen. Also wenn ihr sagt, ach nee, warum sagen die das nicht so recht? Ich glaube, wir sind noch in Siegen, wir sind vielleicht in Menden.
Wir sind in Stuttgart. Aber das sagen wir euch alles dann rechtzeitig, weil das wird so übers Jahr verteilt stattfinden. Und in jedem Fall sind wir für euch jeden Dienstag hier, von wo auch immer. Am Ende landen wir in diesem Kanal hier für euch.
Genau.
Freuen uns so sehr, dass so viele von euch dabei sind. An alle, die uns jetzt erst vor kurzem entdeckt haben. Ich glaube, zum Beispiel nach dem Kölner Treff gab es nochmal einen Schub von neuen Leuten, die dazugekommen sind. Herzlich willkommen. Toll, dass ihr Teil von zwei Seiten seid. Und erzählt es gerne weiter, dass es diesen Podcast gibt. Wir haben hier Platz für alle Menschen, die ihr so kennt.
Dem ist jetzt nichts hinzuzufügen. Macht ihr ein schönes Leben, bis wir uns wiedersehen.
Ja, bis nächste Woche. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.